Deutschlandfunk Kultur Interview.
Der Boykott Russlands wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine, der trifft Firmen, eventuell einige Oligarchen, der trifft auch Ensemble, Städtepartnerschaften, Mannschaften, Sportler, Künstlerinnen. Sie haben es ja vielleicht gehört schon, der Dirigent Valeri Gergiev ist davon betroffen. Anna Netrebko hat ihre Konzerte abgesagt. Und man fragt sich, was bedeuten solche Boykotte? Sind die mehr als Symbolhandlungen? Darüber will ich jetzt reden mit dem Historiker Detlef Siegfried von der Universität Kopenhagen, der frühere Boykotte auf deren Wirkung untersucht hat, wie zum Beispiel die gegen das Apartheid-Regime in Südafrika. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie hat sich dieser Boykott in Südafrika beispielsweise bemerkbar gemacht? Sie haben ja dieses Phänomen Kulturboykott an diesem Beispiel untersucht.
Also dazu muss man sagen, dass der Boykott gegen das Apartheid-Regime in Südafrika zwei Komponenten eigentlich hatte. Also es war ein Boykott, der von innen heraus ursprünglich entstanden ist in den 50er Jahren. 1954 hat es einen Schulboykott gegen den Versuch des Regimes gegeben, so eine Schmalspurausbildung für afrikanische, also für schwarze Jugendliche zu installieren, bei der es nur darum gehen sollte, sie für die Landwirtschaft auszubilden, aber nicht in den üblichen Schulfächern. Und dann gibt es ab den auch etwas später, mittlere 50er Jahre, eine internationale Initiative, Südafrika kulturell zu boykottieren. Und das bedeutet eben, dass internationale Künstler nicht in Südafrika auftreten sollten. Die britische Musiker- und die Schauspielergewerkschaft hat sich da engagiert und hat dafür gesorgt, dass eben ihre Leute nicht nach Südafrika gefahren sind. Das betrifft zum Beispiel die Rolling Stones oder die Beatles, die sich geweigert haben, da aufzutreten. Und später sind es Schriftsteller, dann gibt es einen Sportboykott. Ab 1970 wird Südafrika aus dem IOC ausgeschlossen. Und ab 1979 ist es so, dass Popmusik im Zentrum steht. Und zwar deshalb, weil Südafrika mit Sun City so eine Art südafrikanisches Las Vegas gegründet hat, wo also westliche Popmusiker zu hohen Gagen aufgetreten sind. Und das Ganze sollte also dazu dienen, diese Isolation Südafrikas zu durchbrechen. Und daraufhin gab es eben eine große Welle von Popmusikern, die sich dagegen engagiert haben. Das könnte ich jetzt noch weiter ausführen, aber das geht eben so bis Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, bis Südafrika dann ab 1994 das erste Mal freie Wahlen hat.
Und was hat dieser Boykott bewirkt? Hat er also dem Apartheid-Regime auch geschadet?
Also der hat eben ganz sicherlich geschadet, was das internationale Standing des Landes angeht. Also es ging ja darum, mit diesem Boykott war ein ganz, ganz konkretes Ziel verbunden, und zwar ein langfristiges. Das ist auch ein bisschen anders als jetzt mit Russland, wo es darum geht, quasi den Krieg zu verhindern oder abzubrechen. Das langfristige Ziel bestand darin, die Apartheid als institutionalisierte Rassentrennung in Südafrika zu beseitigen. Und das Mittel, das da gewählt wurde, war eben der Boykott. Es bezog sich nicht nur auf Kultur, sondern auch zum Beispiel auf den Boykott von südafrikanischen Waren, die dann wo sozusagen der einzelne Konsument entscheiden konnte, eine moralische Entscheidung treffen konnte, welche Apfelsinen er jetzt kauft, ob er die aus Lateinamerika irgendwo kauft oder die aus Südafrika. Das hat schon Effekte gehabt. Ich würde sagen, nicht in erster Linie materielle Effekte im Sinne von wirtschaftlicher Schädigung, sondern im Sinne von politischer Isolation in der Tat.
Kann man das nun abstrahieren? Also wie muss so ein Boykott angelegt und begründet sein, um Wirkung zu erzielen?
Also wenn wir nochmal auf den Kulturboykott in Südafrika schauen, dann ist es so, dass die internationalen Organisationen, zum Beispiel ganz prominent die britische Anti-Apartheid-Bewegung, die da sozusagen das Aktionszentrum dieser internationalen Boykottbewegung war, die hat also bis zum Ende der Apartheid eigentlich das Konzept eines totalen Boykotts vertreten. Das bedeutet, westliche Künstler oder Künstler jeglicher Herkunft reisen nicht nach Südafrika, um da aufzutreten. Das ist die eine Komponente. Die zweite Komponente ist, südafrikanische Künstler werden international nicht eingeladen und haben also keine Möglichkeit aufzutreten. Das Problem ist, dass dieser Totalboykott in den 60er und 70er Jahren gut funktioniert, wo es sozusagen keine innere, innerhalb des Landes selber, keine oppositionelle Kulturbewegung gibt, sondern sozusagen nur äußerer Druck das System unter Druck setzen kann. In den 80er Jahren ist das anders, weil da also das, die inneren Oppositionsbewegungen sehr viel stärker werden. Und die Situation jetzt so ist, dass oppositionelle Musikgruppen, sagen wir mal Bands, in Südafrika Auftrittsverbot haben und nach außen hin nicht auftreten können, weil es den Boykott gibt. Und da ändert also der ANC seine Position und sagt, also wir müssen von dem Totalboykott hin weg und hin zu einem selektiven Boykott, wo wir also den Oppositionellen die Möglichkeit geben, sich auch äußern zu können.
Nur erleben wir ja einen Boykott auf vielen Ebenen. Also die Stiftung Preußischer Kulturbesitz legt Projekte mit Russland auf Eis. Spartak Moskau darf nicht mehr in der Euroleague antreten. Die Fußballverbände der FIFA und UEFA schließen Russland aus, auch von der WM in Katar. Was sind das für Signale? Bringt das tatsächlich was, das also das Ziel erreichen soll, Putin dazu zu bringen, diesen Krieg zu beenden?
Also ich würde schon sagen, dass das einen Effekt hat. Also es ist ja unübersehbar, dass Russland jetzt auf allen Ebenen, politisch, ökonomisch, kulturell isoliert wird und zu so einer Art Paria-Staat gemacht wird. Was ich aber, also ich glaube schon, dass das einen Effekt hat. Die Frage ist halt nur, ob das auch besonders klug ist, das so zu machen. Denn ich denke schon, dass es wichtig ist, die berühmten Gesprächskanäle offen zu halten und jetzt nicht alles abzubrechen. Also aus meiner Sicht ist das, also sieht irgendwie so aus, als wenn der antirussische Furor überhaupt keine Grenzen mehr gibt und nicht mehr hat. Und ich finde, dass man jetzt eigentlich einen kühlen Kopf bewahren muss und sich dafür einsetzen muss, dass nicht alles unterschiedslos unter den Flug kommt, sondern dass man halt differenzieren muss. Also wo gibt es Möglichkeiten, noch zu intervenieren? Wo kann man was erreichen über kulturelle Kontakte? Das ist ja auch eine Geschichte, die man früher, also in der Zeit des Kalten Krieges, durchaus gemacht hat, was auch sozusagen viel fruchtbarer war, als jetzt alles abzubrechen.
Also genau hingucken, das hat auch der Hamburger Kultursenator Broster gesagt. Also genau gucken, mit wem kann man diese Kanäle offen halten. Und auch also der Städte- und Gemeindetag war das, glaube ich. Danke an den Kopenhagener Historiker Detlef Siegfried für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
Gern geschehen. Tschüss.
Tschüss.